Hallo und herzlich willkommen zur Erklärfolge von Was ganz anderes. In diesem Podcast geht es eigentlich um Menschen, die ein klassisches Instrument studiert und sich dann irgendwann für einen anderen Lebensweg entschieden haben. Die erste Folge ist vor allen Dingen für diejenigen gedacht, die keine Idee davon haben, wie so eine Orchesterkarriere eigentlich aussieht. Wenn du selbst aus dem klassischen Musikbetrieb kommst, wirst du hier nichts Neues erfahren. Was bedeutet es nun aber, ein klassisches Instrument zu studieren? Wie sieht der Alltag vor, während und nach dem Studium aus? Was sind Orchesterstellen, Probespiele und wie läuft im besten Fall ein Probejahr ab? Ich möchte in dieser ersten Episode ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung erzählen und die Welt skizzieren, aus der meine Gäste kommen. Denn in den späteren Episoden geht es direkt in die Gespräche, ohne jedes Mal das ganze System zu erklären. Ja, also, ich möchte als allererstes mal sagen, dass es natürlich ich hier nicht mit dem allerurigsten Urschleim werde anfangen können und alles bis ins kleinste Detail durcherzählen. Es gibt bestimmt Wege und Situationen, die ich jetzt nicht benenne. Es ist kein Anspruch auf absolute Korrektheit, aber es ist doch, was eigentlich alle Musikstudenten, junge MusikerInnen im Orchester eint in ihren Erfahrungen. Und das geht los eigentlich mit der frühen Ausbildung, ja, also bei, sag ich mal, Streichinstrumenten, die fangen bei Geigen, ja, die können schon im Grundschulalter oder kurz vorher können die anfangen, Unterricht zu kriegen auf ihrem Instrument und ja, haben dann Unterricht bei Bläsern, Blechbläsern, Holzbläsern. Die fangen meistens nicht mit dem Instrument an, mit dem sie später ins Orchester wollen, also Posaune, Trompete, Horn, da geht es meistens, Holzbläser auch, Klarinette, Fagott, da geht es meistens erstmal in ein anderes Instrument, oft ist die Blockflöte, die dann die ersten 3-4 Jahre noch gespielt wird, bevor dann irgendwann der Wechsel aufs, sag ich mal, richtige Instrument kommt. Ja, kann auch sein, dass es in manchen ja, Blechbläsvereinen, dass die auch die Klänen schon an die Trompete gesteckt werden, will ich nicht sagen, aber in den meisten Fällen ist es meiner Erfahrung nach doch so, dass die erstmal mit einem anderen Instrument anfangen. So, und dann geht es so seiner Wege, man hat Unterricht, man fängt vielleicht an, in erste Ensembles zu spielen, Streichorchester, Blechblasgruppen, Blockflötenkreise, wie auch immer. Und wenn alle dann das Instrument gefunden haben, was sie erst einmal spielen wollen, kommt es oft zu den ersten Orchestererfahrungen am städtischen Musikschulorchester oder genau, wo halt das nächste Orchester ist. Dann ist für viele der nächste Schritt und sozusagen auch schon der erste Schritt in die Professionalisierung die bundeslandeigenen Landesjugendorchester. Das sind dann zweimal oder einmal im Jahr stattfindende Projektorchester, wo sozusagen die Besten des Bundeslandes ausgewählt werden, um gemeinsam in ein- und zweiwöchigen Projektphasen miteinander zu musizieren. Und das ist dann oft habe ich das gehört, und es war bei mir auch so, der Punkt, wo die Jugendlichen anfangen zu überlegen, oh, also das macht mir ja richtig Spaß. Wir sind auch gemischt in den Altersgruppen, also dann geht es dann, sage ich mal, 12 bis 18 so. Manche von denen, die von den Älteren, die fangen dann an zu studieren oder sind schon Studenten. Und man kommt zusammen mit Menschen, die alle das Gleiche machen, das Gleiche wollen und da total Spaß dran haben. Dann wird auch gefeiert natürlich. Und dieser Niveausprung und dieser gemeinschaftliche Gedanke des Musikmachens ist für viele dann so der erste richtige zündende Gedanke, wo man sich sagt, okay, also ich möchte jetzt versuchen, das beruflich zu machen. Da muss man vorher ein paar Kriterien erfüllt haben. Also man sollte dann schon mit 12, 13, 14, sollte man schon die letzten Jahre wenigstens ein bisschen geübt haben, ja. Und wenn man dann erst sozusagen mit 13, 14 anfängt am Instrument und sagt, oh, jetzt, ich habe das jetzt im Fernsehen gesehen und will unbedingt mal Orchestermusiker werden, ist meistens schon spät. Kann sein, dass es auch so eine Geschichten gibt, aber die sind nicht der Normalfall. Da muss man schon sehr talentiert sein und sehr fleißig, also überaus fleißig, dass man dann noch sozusagen den Sprung zum Musikstudium erstmal schafft. Gut, das bedeutet dann, beim 13, 14-Jährigen ist der Wunsch zum Musikstudium da und er oder sie muss sich vorbereiten. Genau, und das geht erst einmal los, dass man anfangen muss, mehr Zeit aufs Instrument zu allokieren. Man soll und muss anfangen, Klavierunterricht zu nehmen für die Aufnahmeprüfung an die Universität. Man muss auch Musiktheorie machen. Das bieten die örtlichen Musikschulen an. In den meisten Fällen kann man das irgendwie machen. Und dann Klavierunterricht sowieso. Musiktheorie geht auch. Und dann kommt auch das erste Mal für die meisten oder für viele dann so ein richtiges Probespiel, nämlich für eine Institution, die heißt Bundesjugendorchester. Was das Landesjugendorchester war für jedes einzelne Bundesland, ist das Bundesjugendorchester sozusagen die besten MusikschülerInnen ganz Deutschlands, treffen sich dann, glaube ich, auch zwei oder dreimal im Jahr, um gemeinsam projektweise Stücke zu üben und diese auch aufzuführen. Und da es zum ersten Mal so richtig in einem ritualisiertes Probespiel findet da statt mit mehreren Runden, wie das abläuft, sage ich später etwas ausführlicher, aber grob gesagt, man kriegt vorher einen Zettel und da stehen drauf, okay, die und die und die Stücke musst du spielen, dann geht es nach mehreren Runden und sagen wir mal, ja, in der ersten Runde kommen dann 20 Musikschülerchens und in der zweiten Runde sind dann noch 10 übrig und in der dritten Runde sind dann noch 2 bis 4 und je nachdem, wie viele Plätze dann frei sind und wie das Niveau ist, werden dann die Plätze vergeben. Aber es kann auch sein, dass kein Platz frei ist oder auch nur einer und dann sozusagen wird nur der Beste genommen. Also Bundesjugendorchester ein wichtiger Stein, aber jetzt nicht mehr so unbedingt notwendig, um überhaupt zugelassen zu werden zum Musikstudium. Aber da sieht man schon, die Leute, die da im Bundesjugendorchester sind, die haben entweder gute Chancen mal zu studieren zumindest oder sind da auch schon so gut wie drin, weil dann kommt nämlich der sozusagen der letzte Stein für aspirierenden MusikerInnen, die das Jungstudium bzw. Meisterkurse, die ersten Kontakte nämlich im Unterricht zu ProfessorInnen am jeweiligen Instrument. Meisterkurse sind einfach Sachen, ja, dann schreibt Ems Büren, hat einen ganz tollen Meisterkurs, die Ems Bürener Musiktage für Holzbläser, dann gibt es eigentlich, ja, in jedem Bundesland gibt es mehrere Musiktage, Frenswegen, in Weikersheim hat auch ganz tolle Meisterkurse, wo dann interessierte Musikschüler für eine Woche, ein bisschen kürzer, teilweise ein verlängertes Wochenende, dann in Kontakt kommen mit ProfessorInnen, um die schon mal kennenzulernen, um sich natürlich noch mal ein bisschen mehr Feinschliff abzuholen oder Vorbereitung abzuholen, um mal auch zu überlegen, wer könnte ein geeigneter Lehrer, eine geeignete Lehrerin für mich sein, wenn ich später mein Studium antreten möchte. Das muss auch nicht sein. Ich hatte jetzt in den letzten Jahren, auch meine Studiums ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber schon immer das Gefühl, dass eigentlich vor der eigentlichen Aufnahmeprüfung an der Universität meistens die ProfessorInnen schon die Leute kennen, die sie nehmen, weil ja, muss man sich ja auch nicht zu lange überlegen, warum das Sinn macht. Nämlich kommen wir zur Aufnahmeprüfung an der jeweiligen Musikuniversität oder Musikhochschule. Davon gibt es in Deutschland relativ viele. Ich sage mal, die allermeisten Großstädte haben in irgendeiner Form eine Möglichkeit, ein Musikstudium abzulegen. Und das geht dann so. Manche gibt meistens 3 bis 4 Teile, die man erstmal machen muss. Also es geht dann darum, ja, ich möchte, in meinem Fall war das Fagott, ich möchte Fagott studieren, ich möchte Geige studieren, was auch immer. Dann muss man sein Hauptfach vorspielen, muss man dann 3 bis 4 Stücke vorbereiten. Man kommt rein, da sitzt eine Kommission von der jeweiligen Fachgruppe, Geigen gibt es ja genug oder wer auch immer, Cellisten. Sitzen dann da und dann sagt man, ja, welche Stücke habe ich vorbereitet oder die haben sie auf dem Zettel stehen und dann sagen sie, ja, bitte fangen sie mal mit Stück A und Stück B an. Ja, dann spielt man so ein bisschen. Dann gibt es unter Umständen ganz selten auch mal so ein ganz kleines Unterrichten noch, wie schnell kann der Schüler, 18, 19 Jahre ist er oder sie ja alt, wie schnell kann der das Feedback umsetzen. Aber wie gesagt, meistens kennen die sich schon vorher und wissen, okay, der und der kommt, den kenne ich schon aus dem Meisterkurs oder bin vielleicht schon irgendwie Jungstudent. Das erzähle ich jetzt nicht, was das ist. Man kann vorher schon bevor das richtige Studium losgeht, auch schon bei einem Professor Unterricht haben, auch in Form dieses Jungstudiums. Würde jetzt aber ein bisschen zu lange dauern, das in aller zu erklären. Und dann ist es aber noch nicht vorbei. Ja, dann hat man sein Hauptfach bestanden oder nicht. Das ist unabhängig davon, das kriegt man teilweise noch nicht mit. Und dann muss man noch zu den Nebenfachprüfungen gehen. Und die Nebenfachprüfungen, das sind dann, genau, Klavier, Tonsatz und Gehörbildung. Also man muss dann, man kommt dann auch mit 3, 4 Klavierstücken zu einer Prüfung und muss dann erstmal Klavier vorspielen. Dann, da ist natürlich das Niveau nicht so hoch. Wenn man Klavier als Nebenfach hat, muss man ordentlich Klavier spielen können. Ja, aber jetzt, man muss da kein Meister sein, seines Faches. Dann Theorie und Gehörbildung, da muss man dann zum Beispiel 4-stimmigen Sätze schreiben, man muss Intervalle hören können, man muss die Prüferin, die spielt einen Rhythmus oder eine Melodie vor, die muss man dann nach Gehör aufschreiben, sowas in die Richtung. Und dann ist es sozusagen der Prüfungstag meistens geschafft und in den meisten Fällen ist das so, wenn der Professor sagt, hey, ich möchte den Student, die Studentin haben, ich möchte, dass die Person bei mir studiert, dann kann die Person auch erstmal anfangen zu studieren, auch wenn sie jetzt zum Beispiel durch die Klavier- oder die Theorieprüfung durchfällt, dann hat der Student, die Studentin hat dann 1 bis 2 Semester Zeit, diese Prüfung nachzuholen. Kann dann erstmal anfangen zu studieren, hat dann ja den Unterricht auch nochmal, da gehe ich jetzt im nächsten Schritt einmal drauf ein, hat es nochmal, muss dann aber diese Prüfung nachholen. So war das bei uns damals. Kann sein, dass es in manchen Unis anders gehandhabt wird, dass man sagt, ja, nee, also nur, du musst alles bestehen, sonst geht's gar nicht rein. Aber ich glaube, in den meisten Fällen hat der Professor des Hauptfachinstruments da auch ein bisschen ein Wörtchen mitzureden. Und wenn er oder sie sagt, nee, ich brauche den aber, dann wird die Uni den Studenten nicht rausschmeißen. Dann geht's einmal, die Schülerin ist nun ein Student, Studentin. Meine persönlichen Erfahrungen sind da jetzt alle noch aus einer Zeit, wo es Diplom gab. Ja, ich war der letzte Diplomstudiengang, deswegen, ich hatte keine Credit Points, ich hatte nichts. Ich musste auch im Endeffekt das Gleiche machen wie alle, die auch nach mir im Bachelor noch waren, aber es war ein bisschen weniger durchgetaktet noch, sage ich mal, bei uns oder weniger getrackt. Ja, was hast du geleistet? Das war alles ein Studienbuch, da wurde unterschrieben, das war es eigentlich irgendwie. Aber in meinem Studium war das dann so, ich fing an zu studieren, mit 18, 19 nach Berlin gekommen. Dann hatte man 2-mal die Woche ein jeweils 90 Minuten Musikwissenschaftsvorlesung, man hatte Klavierunterricht, man hatte auch Instrumentenkunde, dann gab es noch irgendwelche Seminare in den Semesterferien, also auch nochmal Musikgeschichte wurde da abgehandelt und ich vergesse jetzt sicher auch was, aber es war so, dass man ungefähr so 5 bis 8 feste Termine hatte. Akademische Termine, operativ, ja, da musst du sein, da musst du was machen. Und den Rest der Zeit hatte man zur freien Verfügung und musste üben. Ja, also im Durchschnitt hat man 1-mal in der Woche Unterricht, vielleicht alle 1,5 Wochen hatte man Unterricht mit dem Professor. Ich konnte mich bei meinem Professor nie beschweren, der hat zwar nicht in Berlin gewohnt, aber war oft da. Ich hatte immer viel Unterricht gehabt. Aber man muss dann wirklich viel üben. Also ich würde mal sagen, dass man 5 bis 7 Stunden am Tag geübt hat. Und meistens auch mindestens 6 Tage die Woche. Das wird, je höher man kommt im Studium, umso weniger wird das, denke ich. Aber vor allen Dingen die ersten 4 Jahre war das so. Und ich habe das so gemacht, dass ich in den Wintersemesterferien, also irgendwann, weiß gar nicht mehr, wann das war, Frühjahr habe ich 1 Woche lang nicht geübt und im Sommer 2 Wochen lang nicht geübt, aber die restlichen 49 Wochen gab es meistens nur 1 Tag Pause die Woche. Genau, das war einfach so, die Leute hatten da auch Bock drauf, das war jetzt auch nicht besonders, hey, ich bin so wahnsinnig motiviert, sondern das war halt einfach so, man musste halt üben und es hat Spaß gemacht und deswegen haben die das gemacht. So, jetzt geht's los, man ist jetzt angekommen. Und jetzt gucken wir uns aber nur noch mal so diesen Karriereweg an. Wie komme ich dann eigentlich zu einer Festanstellung? Ich will mich ja hier auch nicht verquatschen. Und dann würde ich sagen, es gibt da schon so eine gerade Linie, die man versucht zu zu fahren. Klappt auch bei vielen nicht und vielleicht auch bei den meisten nicht, aber die sieht so aus. Also man ist jetzt, kommt ja aus einem Schülersein und kennt entweder dieses Landesjugendorchester oder Bundesjugendorchester, weil man sehr gut war, und kommt dann ins Studium rein. Und wie geht's jetzt weiter? Und man sagt, okay, die meisten versuchen dann erstmal relativ schnell in ein internationales Jugendorchester zu kommen für Studierende. Das könnte dann zum Beispiel sein das Gustav-Mahler-Jugendorchester, das European Union Youth Orchestra und die sozusagen das StudentInnen-Pendant zur Bundesjugendorchester ist die Junge Deutsche Philharmonie. Ja, die wurden auch, glaube ich, so gegründet. Auf jeden Fall ist es das Nachfolgeorchester im nationalen Bereich. Da versucht man reinzukommen. In ein Jugendorchester wieder projektweise, Sommertourneen, was die machen, also ist nicht durchgehend. Dann ist der nächste Schritt, den man eigentlich versucht zu kriegen, sind eine Akademie in einem festen Orchester zu erhalten und ein Praktikum zu machen, ja, sagen wir es mal so. Und die Praktikantenprogramme laufen eigentlich so ab, dass man weniger Verantwortung hat, als wenn man da gleich ins Probejahr reinkommt, und man kriegt einen Mentor, eine Mentorin an die Hand, die sagen, hey, du, ich erarbeite die Stücke mit dir, wenn man eine Oper spielt, wenn man noch nie Oper gespielt hat, hat man da einen Lehrer aus dem Orchester, der macht mit dir Unterricht, der erklärt dir die Stücke, der sagt, wo sollst du aufpassen. Wenn du, du hast weniger Dienst als die festen Kollegen, das ist meistens halt ja, eine Drittelstelle, vielleicht sogar eine Viertelstelle, nur je nachdem, wie viel das Orchester zu tun hat. Ist aber auch unter Umständen sehr schlecht bezahlt, muss man auch sagen. Ne? Ich glaube, ich bin da irgendwas bei 680 Euro im Monat rausgekommen. Ja, das war schon nicht so viel. Aber gut, zwar, als ich das gemacht hatte, war das beruflich eine tolle Erfahrung gewesen. Genau, man versucht dann eine Akademie zu bekommen, an einem möglichst renommierten Haus, entweder renommiertes Haus oder in der Stadt, in der man studiert, damit man nicht noch umziehen muss, Miete, wie auch immer. Also je nachdem, wo man studiert, kann man, ich war in Berlin, da hatte man relativ viele Möglichkeiten, was zu kriegen. Natürlich auch nicht für alle Studenten aus Berlin, gab es auch nicht eine Akademie, aber bei mir hatte ich Glück und es hatte geklappt. Dann ist man sozusagen in der Akademie, lernt da und hat was im Lebenslauf stehen, und dann geht's eigentlich los, sich auf richtige Stellen zu bewerben, also um feste Position in einem Orchester. Und das kann entweder sein, eine feste Stelle, genau, wie ich gesagt habe, oder um Zeitverträge. Also wenn jemand schwanger ist oder wenn jemand länger krank ist, dann schreiben die Orchester aus und sagen, ja, zeitlich begrenzt für eine Saison, für zwei Saisons. Und dann bewirbt man sich. Und dann ist halt auch oft das noch ein Zwischenschritt, den man nach so einer Akademie macht, um noch mehr zu lernen, finanziell zu überbrücken und einen Lebenslauf aufzubessern oder überhaupt im Orchester zu spielen, weil es so viel Spaß macht. Also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Und dann sozusagen, aber irgendwann bewirbt man sich fast nur noch auf feste Stellen, weil man hat eine Akademie gehabt, man hat Zeitverträge gehabt und irgendwann will man dann die feste Stelle. Genau. Und um an eine feste Stelle zu kommen, das wird für die Interviewfolgen auch relativ wichtig, werde ich einmal sozusagen das ganze Prozedere dafür erklären. Also wie läuft es ab, wenn ich eine feste Stelle in einem Orchester in Deutschland haben möchte? Und das funktioniert folgendermaßen. Die Stelle wird ausgeschrieben. Heutzutage gibt es ja Gott sei Dank eine zentrale Plattform, wo man sich per Klick bewerben kann. Und sagen wir mal so, es wird eine neue Flöte in einem großen und bekannten Orchester ausgeschrieben. Und es gibt sehr, sehr viele Flötistinnen und Flötisten, die derzeit leider keine Festanstellung haben. Und die sehen das alle und dann bewerben sich, sagen wir mal, im guten Fall fürs Orchester, im schlechten Fall für die Kandidaten, da bewerben sich 100 Leute drauf. Also 100 Leute sagen, ich hätte gerne, würde gerne bei euch im Orchester spielen. Und die werden aber nicht alle eingeladen. Natürlich nicht, das würde dann einfach zu lange dauern. Da kriegen dann die Mitglieder der Flötengruppe in dem Orchester, kriegen dann die Lebensläufe alle vorgelegt. Und die gucken sich an, okay, wer ist überhaupt schon, von welchem Lebenslauf denken wir, dass der überhaupt gut genug ist, bei uns spielen zu können. Und da kommt alles, was ich da jetzt vorher schon erzählt habe, da kommt alles rein. Ne? Bei wem studiert der? Wo hat er eine Akademie gehabt? Hat er gerade einen Zeitvertrag? Hat er gerade eine feste Stelle? Wo hat er unter Umständen schon in irgendwelchen Jugendorchestern gespielt? Also das wird dann weniger relevant, aber das ganze Ding, die gucken sich das an und dann sagen sie nur ja oder nein, ja oder nein. Den ja, den nicht. Und ich würde sagen, es werden dann von den 100, die sich bewerben, würde ich sagen, werden 40 eingeladen. Aber die 40 werden nochmal geteilt. Ja, also dann gibt es nämlich, sagen wir mal, die werden in 20 und 20 geteilt und dann zum Probespiel eingeladen. Das ist, so heißt das, ja, der Tag, an dem entschieden wird, wer kommt ins Orchester rein. Und dann gibt es ein Vorprobespiel, wo, da kommt die eine Gruppe von den 20 Leuten rein, vielleicht die bisschen jüngeren, die eine tolle Praktikantenstelle haben, die einen tollen Zeitvertrag haben, in einem guten kleinen Orchester haben, die aber noch nicht auf einer festen Stelle sitzen, aber wo man sagt, hey, der ist jung, der ist talentiert, das sehe ich, aber ich möchte, wir wollen gerne erst einmal, dass nur wir Flöten uns den anhören, bevor wir den ans ganze Orchester lassen. Gut, und dann ist dieser, gibt es ein Vorprobespiel und ein Probespiel läuft eigentlich immer gleich ab. Es gibt, die Kandidaten werden jetzt, die 40 wurden eingeladen, die kriegen alle die gleiche E-Mail. Ja, hallo, ihr Probespiel, das findet für die Stelle, vielen Dank für die Bewerbung hier, dann findet das statt und da findet das statt. In der ersten Runde vom Probespiel wollen wir hören, ein Konzert mit Klavierbegleitung. Das ist in vielen Fällen, bei vielen Instrumenten ist das ein Konzert für Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart, wo dann ein Pianist geholt wird, der die Kandidaten begleitet. Und wir wollen folgende Orchesterstellen haben. Und Orchesterstellen sind ausgewählte Stellen aus der Orchesterliteratur, die sozusagen nachweislich schwer sind. Aus verschiedenen Gründen. Manche sind sehr schnell, da muss man schnelle Finger haben. Manche sind sehr, da muss man mit der Artikulation toll arbeiten können. Manchen, da muss man sehr leise spielen können, manche sehr laut, sehr hoch. Also es ist einfach, da gibt es dann Hefte, da sind eigentlich alle von diesen Stellen drin, die abgefragt werden können. Und jedes Orchester schickt aber eine eigene Liste. Ja, manche Orchester, wenn du ein Opernorchester spielen willst, dann wirst du eher Opern hören wollen als Sinfonie. Orchester, die sagen, hey, wir wollen aber bitte nur das Best of der Brahms-Sinfonien oder wie auch immer. Also hat auch jedes Instrument andere Stellen, die dann vorgelegt werden. Also wissen die Kandidaten, wann das ist, wo das ist und was sie vorbereiten müssen. Und dann kommt der Tag des Probespiels oder des Vorprobespiels, ja. Und das ist dann so, also es ist anonymisiert. Meistens, in den allermeisten Fällen ist es anonymisiert. Das heißt, es gibt einen Vorhang zwischen Orchester und Kandidaten. Also keiner aus dem Orchester soll sehen und wissen vor allen Dingen, wer spielt gerade, um irgendwelche Mauscheleien ja abzuschalten, den Vorschub zu leisten. Dann kommt jeder und spielt nacheinander, ja, ein, zwei Minuten, vielleicht drei Minuten von diesem Konzert, Wolfgang Amadeus Mozart, Klavier und Solist sozusagen, Instrumentalist. Und dann werden sich alle angehört, das Orchester sitzt dann da ich glaube mindestens zwei Drittel müssen da sein, weiß ich jetzt nicht, wie der juristische Text da ist. Und die haben dann einfach nur Kandidat 1 und dann, wenn man Glück hat, schreiben die ein bisschen mit. Wenn denen langweilig ist, lesen sie Zeitung, und wenn die einen toll finden, dann machen sie sich nur, ja, Kandidat 14 gut. Dann sind jetzt diese 20 Kandidaten am Probespieltermin da, und es gab dieses Vorprobespiel noch einen Tag früher, wo nur die Flöten zugehört haben. Die haben so ein bisschen unter sich ausgemacht, wen von diesen 20 jungen talentierten Leuten wollen wir eigentlich rüberholen. Aber sagen wir mal, 5 kamen dann rüber, sind das 25 Leute. Dann spielen alle 25 Leute, spielen dann ihren Mozart hinterm Vorhang. Und dann macht das Orchester eine kurze Abstimmung. Ja, wen wollen wir weiter? Dann wahrscheinlich sagt einer aus dem Orchester, wer ist für Kandidat 1? Hebt die Hand, und dann heben alle irgendwie die Hand. Bis Kandidat 25. Dann wird dann geschaut, okay, wie viele waren gut, wie viele waren weiter. Und sagen wir mal, es war ein gutes Probespiel. 8 Leute kommen in die zweite Runde. Die zweite Runde ist dann nur Kandidat in den allermeisten Fällen, ist dann nur der Kandidat ohne Pianist, ohne Vorhang auch oft. Das heißt, das Orchester sieht zum ersten Mal, wer ist das, der da spielt. Und die sehen dann auch, wer war das aus der ersten Runde. Ja, es wird dann so ein bisschen kohärent, dass man sich sozusagen jeder Orchestermusiker, der schon im Orchester ist und abstimmen soll, kann dann sozusagen eine Entwicklung im Probespiel dann nachvollziehen. Und dann wird gesagt, okay, sie sollen jetzt hier, jeder von den 8 Leuten kriegt vorher 3 Orchesterstellen gesagt, hier spiel bitte Brahms-Sinfonie, Mozart-Oper und Bach-Kantate. Und das spielen sie dann alle in irgendeiner Reihenfolge. Sehr unangenehm für die Kandidaten oft, ja, weil man total nackt ist und man spielt so einfach irgendwas sauschweres Spielen, also es macht keinen Spaß. Und wenn man da mal verkackt, dann darf man auch nochmal, oder wenn man die Fragen, wenn die es irgendwie zu langsam fanden, dann sagen, ja, können sie nochmal ein bisschen schneller, dann wird dann so ein bisschen geguckt, passt der Kandidat, können sie ein bisschen leiser, können sie ein bisschen lauter. So, und dann ist meistens noch eine dritte Runde, wenn es genug waren, ja, kann auch noch eine vierte Runde geben, aber sagen wir mal, die dritte Runde oder die letzte Runde ist dann oft ein Stechen zwischen 2 Kandidaten. Das Orchester konnte sich nicht einigen, welchen von diesen Leuten jetzt gut genug waren, direkt die Stelle zu bekommen. Und deswegen wird ein Stechen veranstaltet, wo nur noch mal 2 Kandidaten wieder weitere Stellen spielen. Ja, da wird gesagt, okay, sie haben jetzt die 3 gespielt und jetzt für Stechen bitte die nächsten 3. Wird wieder gesagt, und wenn man dann, keine Ahnung, ja, wenn man Fagottist ist, dann bitte berühmte Solo von Le Sacre von Igor Strawinsky oder was auch immer man dann hören will. Und dann, wenn dann alles gut läuft und das Orchester zufrieden ist, dann gibt es einen Kandidaten, der überlebt hat. Und der hat das Probespiel gewonnen. Und es müssen aber mindestens 50% der anwesenden Leute dafür sein, dass das Probespiel in ein Probejahr umgewandelt wird. Das muss man auch so ein bisschen gucken, je nachdem, welche Position das ist. Also ich höre das oft, dass wenn zum Beispiel eine zweite Geige, die ja oft im Tutti sitzt, wenn da die Geigengruppe sehr stark sagt, ja, wir brauchen den Kollegen, die Kollegin, dann sagen die Bläser nicht, nee, finden wir jetzt total doof, sondern das macht ja für die auch Sinn. Ja, da sind Leute, die sprechen für den, die haben Ahnung von dem Instrument, selber diesem Orchester, ich vertraue meiner zweiten Geigengruppe, wenn ich da schon bin, dann bin ich natürlich auch dafür. Also alles immer mit Ausnahmen, aber normalerweise funktioniert das so. Und dann beginnt das Probejahr für die Kandidatin. Und das Probejahr ist sozusagen, man bekommt erstmal einen Zeitvertrag, begrenzt auf 9 Monate, weil falls man das Probejahr nicht besteht, muss man sich ja rechtzeitig arbeitslos melden. Und dann hat man Dienst. Dann wird man eingeteilt, ganz normal, wie ein Kollege. Ja, vielleicht am Anfang ein bisschen noch netter, ne? Erstmal reinkommen, Leute kennenlernen, dass man nicht unbedingt mit den allerstressigsten Diensten anfangen muss, allerschwersten Stücken, allerlängsten Opern. Wenn das irgendwie möglich ist, sind die Orchester auch oft nett und sagen, hey, wir wollen dir jetzt nicht dir ein Bein stellen, dass du hier unser Kollege wirst, sondern komm mal rein. Muss aber auch nicht so sein, ne? Habe ich auch schon Geschichten gehört. Und dann macht der neue Kollege macht seinen Dienst, kommt zum Dienst, spielt und gut oder nicht so gut. Und dann ist nach 9 Monaten Abstimmung. Da gibt es eine Orchesterversammlung, die gibt es sowieso immer mal wieder, also Betriebsversammlung einfach, ja, äquivalent. Und da im Rahmen dieser Betriebsversammlung werden dann noch Probejahrabstimmungen gemacht. Gibt es erstmal, stimmt, habe ich vergessen, nach der Hälfte der Zeit gibt es ein Halbzeitgespräch, ja, da läuft der Orchestervorstand, ja, gibt es natürlich auch einen Vorstand im Orchester, läuft rum zu den Kollegen und fragt, hey, möchte jemand was sagen? Hat jemand Feedback zum Kandidaten, was wir dem mitgeben sollen? Ja oder nein, ja, keine Ahnung, kann man sowas sagen wie, ja, ich finde, der könnte ein bisschen lauter spielen, ich finde, der könnte sich mehr duschen oder was auch immer man da sagt dann. Und dann kommt es auf jeden Fall nach diesen 9 Monaten, kommt es dann zur Abstimmung. Und wenn dann mit einer Zweidrittelmehrheit dafür entschieden wird, dass der das Probejahr bestanden hat, dann hat er die Stelle. Ja, dann ist dieser ganze lange Weg der mich jetzt ja eine knappe halbe Stunde gekostet hat, ist er geschafft. Dann hat man es geschafft, in ein Orchester reinzukommen. Dieser lange Weg hat viele Nachteile, aber wenn man dann erstmal drin ist, hat man es im Verhältnis zu freischaffenden klassischen Musikern schon sehr gut. Ja, man ist dann so semi, man kann dann schwer gekündigt werden, da muss man sich schon echt was erlauben, dass es nicht geht, man wird durchbezahlt und so. Also ist nicht alles gut im Orchesteralltag, aber ist auch nicht alles schlecht. Und das ist dann oft sozusagen auch so die Kulmination der gesamten Anstrengungen, die die Person dann in dem Alter, die mit 6 bis 8, 9 gestartet sind und die dann mit Mitte, Ende 20 ihr Ende finden mit einer Festanstellung. Manche Leute machen dann auch nochmal weiter, gehen auch woanders hin in die Orchester, je nachdem, ob man irgendwo Familie hat oder nochmal wohin will oder weg will. Man hat es dann ein bisschen leichter, weil diese ganzen Vorprobespiele, Zeitverträge, das muss man alles nicht mehr machen. Man wird, wenn man schon an einer guten Stelle ist, wird man meistens auch überall anders hin eingeladen, wenn man nicht zu alt ist. Also die Grenze habe ich übrigens vergessen zu sagen, ja, kleiner Fun-Fact am Rande. Die meisten Orchester laden nur 1 bis 35. Also wenn man älter ist als 35 und jetzt noch keine feste Stelle vorweisen kann oder noch keine Akademie oder Zeitverträge hat gleichzeitig, dann schauen sich, ist ja auch ganz logisch, dann schauen sich die Orchester, die MusikerInnen im Orchester bei den Einladungen, schauen sie sich den Lebenslauf an und sagen, oh, der ist ja Mitte 30, der ist ja noch nix, der kann ja nicht gut sein. Zack, werden nicht eingeladen. Das muss man, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das auch aus Altersdiskriminierung heutzutage, darf man das nicht mehr schreiben, aber irgendwie, ja, genau, ist das für die, wenn da 100 Leute sich bewerben, finde ich es auch teilweise ein bisschen verständlich, dass dann die nach irgendwas aussortieren müssen, ne? Das sind alles gute MusikerInnen und da kannst du auch nicht alle einladen, in Frankreich muss man, glaube ich, alle einladen. Aber bei uns ist das nicht so. Und dann hat man es auf jeden Fall geschafft. Man hat eine Stelle, man ist und kann dann eigentlich so das erste Mal in seinem Leben, wenn man das ernst genommen hat, das Studium und die ganze musikalische Ausbildung, kann man so erste Mal so sich so ein bisschen entspannen und sagen, gut, jetzt kann ich das Ganze, die ganze Anstrengung mal den Rest meines Lebens, 35 bis 40 Dienstjahre, kann ich da ein bisschen mich zurücklehnen und ja, ein Hobby, mir ein Hobby holen oder was auch immer die Leute machen. Gut, aber das soll es gewesen sein. Ja, wie ihr mitgekriegt habt, ist das ein langer Weg, ein beschwerlicher Weg mit vielen Hürden. Also jeder, hinter jedem gewonnenen Probespiel ist echt ein Arsch voll Arbeit. Also ich habe da total Respekt vor jedem, der das macht und der das durchzieht. Und im Sinne von dem Podcast, aber habe ich auch vor jedem und mir selber aber auch Respekt, der dann irgendwann sagt, okay, gut, also ich sehe mich da jetzt dann nicht. Ja, und die Gründe, warum Leute sich entscheiden dazu, nicht mehr ein Instrument zu spielen, die sind mannigfaltig. Es werden voraussichtlich in dem Podcast ja auch Leute zu Wort kommen, die mal eine Stelle hatten und die dann aufgegeben haben. Ja, also das heißt nicht, dass das dann die absolute Glückseligkeit ist, aber für die meisten ist es wirklich eine riesige Erleichterung, dann endlich eine Festanstellung zu haben. Gut, ich glaube, jetzt kommt hier noch ein Outro, was ich separat aufnehme und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, ciao.
Ja, das war sie also. Die Erklärfolge von was ganz anderes. Ich will jetzt hier nochmal kurz Tschüss sagen, ja, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Im Schnitt ist mir jetzt nochmal aufgefallen, ja, am Anfang sage ich, ich kann hier nicht mit dem urigsten Urschleim anfangen und dann sabbel ich doch irgendwie 45 Minuten, aber ja, so ist es. Ich möchte auch nochmal sagen, es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit und absolute Richtigkeit. Auch in den ersten Interviews, die ich jetzt bereits geführt habe, sind auch ein paar Wege mit aufgezeichnet, die ich jetzt in dieser Erklärfolge nicht mit abgedeckt habe, obwohl es dann immer doch wieder große Schnittstellen gab zwischen dem Weg, den ich hier beschrieben habe und dem von meinen ersten Gästen. Das war einfach so jetzt zum Überblick. Ich möchte aber trotzdem aufrufen dazu, falls ich jetzt doch noch ein Musiker, eine Musikerin oder eine ehemalige Musikerin unter den Hörenden hier befindet, die selber mal Musik studiert hat und jetzt was anderes macht, bitte, bitte melde dich bei mir. Oder wenn du der oder die das hört, jemanden kennt, die mal Musik studiert hat und jetzt was anderes macht, bitte kontaktiere sie, ruf sie an, sag Bescheid, hey, der Justus macht dir einen Podcast und du wärst ein toller Gast. Man kann mich ganz gut erreichen über Instagram unter dem Account wasganzanderes.podcast, aber wasganzanderes.podcast eingeben in die Suche findet man mich auch oder ganz klassisch per E-Mail, die ist auch unten in den Shownotes. Wenn dir der Podcast oder die Folge im Besonderen gut gefallen hat, dann würde ich mich auch über eine Bewertung freuen bei Spotify. Das hilft, dass dem Podcast mehr Leute finden. Der Podcast an sich kostet ungefähr 50 Euro im Monat für Hosting, Technik, Transkription, was weiß ich, was da noch dazu kommt. Wenn du Lust hast, mich dabei zu unterstützen, verlinke ich da unten in den Shownotes auch noch meine Steady-Webseite. Da kann man so ein monatliches Abo von 5 Euro abschließen. Das geht monatlich, man kann es auch fürs ganze Jahr machen. Ich werde hier keine Werbung schalten oder sonst was machen und ich werde den auch weitermachen, auch wenn da jetzt nichts beisammenkommt. Aber genau, es wäre natürlich nett, wenn sich eine Person, die das schön findet, die das enjoyt, ja, da sich auch beteiligen kann. Ansonsten geht's jetzt bitte dann aber spätestens jetzt in die richtigen Folgen und es geht ja um die Gäste und wir hören uns. Bis denn, ciao.